Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Andreas, wann hast du das letzte Mal einen Fax verschickt?
Ich habe es letztens versucht über unseren digitalen Kopierer irgendwohin. Ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Das sollte ja dann übers E-Mail-Postfach wieder zurückkommen und so, aber das hat nicht geklappt.
Ich glaube, ich habe das auch höchstens einmal oder zweimal im Leben gemacht. Wenn überhaupt und häufig genug haben wir uns ja schon hier im Podcast oder im TV-Programm, naja, ich will nicht sagen gewünscht, aber zumindest moniert, dass es überhaupt noch das Faxgerät gibt, weil das ist ja so undigital. Aber unser heutiger Gast, mit dem wir gerade gesprochen haben, sagt, nö, das ist ganz anders.
Ja, Martin Hager, Gründer und CEO von Retaro, sein Unternehmen, was sich mit Business-Kommunikation beschäftigt, Cloud, Messaging und diverse andere Sachen macht, viele Server betreibt. Und er sagt, seine Kunden täglich werden dort über seine Systeme 2 Millionen Faxe verschickt.
Ja, das Fax ist also alles andere als tot und das sei auch nicht weiter schlimm. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass gerade die Amerikaner viel mehr Faxe verschicken, als wir das tun. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht.
Ja, ist auch spannend, wie er das dann begründet. Mit den Prozessen, das wissen wir alle, wie Digitalprozesse dann schiefgehen, weil man nicht wirklich vom Ende bis zum Anfang oder vom Anfang bis zum Ende gedacht hat, sondern dachte, ach, schmeiß das Faxgerät raus, wir machen jetzt per E-Mail und dann, ja, dann geht's schief.
Tja, welche Vorteile das Fax haben kann und warum man es überhaupt noch braucht, all das hört ihr in der heutigen Folge.
Viel Spaß und abonniert uns bitte.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ah, bedeutet Handy, man kann es in der Hand tragen?
Ja, genau.
Okay, mein erstes Handy, das ich hatte, war ein Siemens Porti. Das hat mit Mühe und Not in meinen Pilotenkoffer gepasst. Das war 92, 93, hat fröhlichen 8 Watt gestrahlt.
In den Pilotenkoffer.
Aber man war mit 25 echt wichtig, wenn man damit im Flugzeug ausgestiegen ist.
Welche App nutzen Sie am meisten?
Wahrscheinlich Safari auf dem iPhone.
Wenn es was gäbe, welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Ich würde am liebsten einen Fax zwitschern können.
Wer ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Tech-Denker derzeit oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Da muss ich drüber nachdenken, weil das mit dem Denken ist ja meistens überbewertet und macht oft nicht schöner, wie Valentin gesagt hat. Aber ich bin eigentlich ein großer Fan von Steve Wozniak, dem Mitgründer von Apple. Der eigentliche Techniker dahinter, ja.
Okay, und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Bei Digitalisierung muss ich leider oft daran denken, dass die Digitalisierung eines schlechten Prozesses einen schlechten digitalen Prozess ergibt.
Das ist eine logische Schlussfolgerung und die kommt von Martin Hager. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Hallo.
Hi.
Sie leben und arbeiten in München, haben Wirtschaftsinformatik studiert, in den 80ern, frühen 90ern Jahren schon in der IT- und Telekommunikationsbranche unterwegs gewesen, auch als Berater und 92 dann Retarus gegründet und da eben seitdem ununterbrochen Geschäftsführer und CEO, also schon seit einer sehr langen Zeit ein IT-Dienstleister. Was konkret, da kommen wir gleich dazu. Und Sie sind natürlich noch auf Panels unterwegs, Fachtagungen, Verbänden etc. pp. Und äußern sich auch gerne mal zu Digitalthemen. Und auch deswegen sprechen wir heute.
Ja.
Jetzt für alle, die es nicht kennen, wer oder was ist Retarus?
Also ich muss ein bisschen korrigieren, bitte. Das mit dem Wirtschaftsinformatik studieren. Ich habe 2 Studiengänge abgebrochen.
Ach so, ja Mensch. Das sind...
Ja, ich habe studiert. Ja. Der CV sagt, Martin Hager hat studiert und ist verheiratet und hat 4 Töchter. Das stimmt, das Letztere, die zwei letzteren Sachen. Ich habe auch studiert, aber ich habe Informatik versucht zu studieren, also abzuschließen und habe es abgebrochen. Ich habe VWL versucht zu studieren und habe das auch nicht abgeschlossen.
Was kam denn dazwischen?
Da kam einerseits das Bedürfnis an Geld dazwischen. Und andererseits kam dazwischen, dass ich zu stark Praktiker bin. Also ich bin einer von denen, die mit Was ist was in Büchern aufgewachsen ist und mit dem Cosmos Elektronikbaukasten. Und ich dachte, und sehr früh programmiert habe. Also ich habe sehr früh auf dem Commodore, und zwar nicht C64, sondern auf dem PET und auf Z80 Maschinen und so programmiert. Und fand mich an den guten Entwickler und bin dann in ein Informatikstudium reingegangen, weil ich dachte, ja, da lernst du das, was du eh schon kannst, das sollte relativ leicht von der Hand gehen. um dann festzustellen, dass gerade damals, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, Informatik eigentlich die kleine Schwester der Mathematik ist. Und das ist echt nicht meins. Und dann,
also eher ein Praktiker und kein Theoretiker.
Ich bin Praktiker. Ich habe viele, viele, ja, wie Sie gerade gesagt haben, Jobs in meinem Leben schon vor dem Studium gemacht. Ich musste auch zu Schulzeiten meinen Lebensunterhalt verdienen. Hm. Und wenn man dann sitzt mit Leuten, die sehr viel Zeit haben und über fehlerfreie Algorithmen referieren und sagt, aber das geht so nicht. Ja? Also das habe ich ausprobiert. Das funktioniert nicht. Dann wird das ein bisschen schwer. Und wenn man dann noch dazu eine Klappe hat und gerne ein bisschen zu viel redet, wie ich, dann findet das auch der Professor nicht gut, vor 680 Leuten darauf hingewiesen zu werden, dass eine Multiplikation nicht unbedingt schneller ist als eine Addition. Mhm. Also auf dem Rechner. Mhm. Und nicht in der Theorie, weil eine Zahl ist eine Zeile oder so, ja. Ja, daran hat es dann gescheitert.
Und gut, hat ja gescheitert, aber hat nicht geschadet, von daher.
Ich kann mich gar nicht beschweren.
Offenbar, offensichtlich, oder ja. Wie auch immer. Ritterhaus beschäftigt sich ja mit Kommunikation im weitesten Sinne, nicht nur digitaler, können wir ja gleich noch drauf kommen. Was war damals so, die Gründung war, glaube ich, 92, welches Problem musste gelöst werden? Damals gab es ja noch nicht so richtig das Internet. Es gab Computer C64, ja, und vielleicht schon die ersten Windows-Rechner, weiß ich gar nicht mehr. Doch, ja, glaube schon. Da stelle ich mir Digitalisierung noch etwas schwierig vor. Was war damals das Problem?
E-Mail.
E-Mail, okay.
Damals war das Problem tatsächlich E-Mail. Ich bin ein uralter E-Mail-Anwender und habe das verkauft in Firmen, bevor ich Ritter Haus gegründet habe, jeden Tag. Und dachte, das mit dem E-Mail, das ist wirklich cool. Ja. Also so von Rechner zu Rechner mit Mail schicken, so hey, ne? Das war 91, heute so von 89 an. Das fand ich wirklich cool, das habe ich geliebt, E-Mail. Aber das Problem mit dem E-Mail war, das lief immer nur im eigenen Netz. Mhm. Aber so mal über Firmen hinweg, da gab es nicht wirklich Standards, das Internet gab es auch nicht. Sondern es gab so heutzutage obskure Online-Services wie CompuServe und AOL. Und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich ziemlich cool, ein Gateway zu bauen, also ein Übersetzungsprodukt zu bauen, Software, das mein lokales E-Mail, das war damals ein Produkt, das hieß CC-Mail, mit der großen, weiten Welt, also vor Internet, verbindet. So, dass ich mal rauskomme mit dem Mail, da kann ich fremden Leuten schreiben, in so Diskussionsforen reingehen. Und das finde ich richtig cool. Und das war einer der Gründungsgedanken von Ritterhaus, war diese Mail-Gateways zu programmieren und zu verkaufen. Mhm. Und wenn man 25 ist und männlich, trifft einen manchmal das Ego ein bisschen härter, als man es wahrhaben will. Habe also Firma gegründet. Das war nicht das erste Mal, dass ich selbstständig war, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber machen wir es gescheit, gründen wir GmbH, stellen wir Entwickler ein und los geht's, ja, und das Girokonto tick, 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 geht runter. Die Bank gratuliert dann zur Selbstständigkeit und erzählt dann was von Rezession, es sei leider nicht möglich, Geld jetzt rauszugeben. Und dann hatte ich mein Produkt, das ist also mein lokales E-Mail-System mit dem Internet, im Vorläufer des Internets verbindet und habe festgestellt, die Kunden, die potenziellen, haben noch nicht mal E-Mail. Die saßen damals halt noch auf einer AS400 oder -36 hieß das noch, -38 an einem grünen Schirm. E-Mail war weit weg, also habe ich dann versucht, E-Mail zu verkaufen und den Leuten zu sagen, wie toll E-Mail ist. Und das scheiterte dann oft daran, dass die Firmenchefs gesagt haben, so weit kommt's noch, dass meine Mitarbeiter einfach nach außen irgendwelche Nachrichten schicken dürfen. Das dürfen die schon auch nicht per Fax. Da muss ich immer unterschreiben. Und mit dem Mail kann man einfach mal rausschicken, das wollen wir nicht. Das war 93 echt ein Thema.
So hatte jeder seine Zeit, ja.
Also ein Kulturthema schon damals. Ja,
ja. Kontrollieren von Informationen ist ein großes Thema.
Aber das heißt, Sie haben dann versucht, die Software also zu verkaufen? Oder was heißt das, man versucht, genau. E-Mail zu verkaufen? Okay.
Wenn du ein Produkt hast, das zu E-Mail gehört, aber keiner hat E-Mail, dann verkaufst du E-Mail, weil man musst überleben. Und dann kam aus dem E-Mail, kam dann irgendwann mal Fax hinterher. Also wir sind tatsächlich ein wahrscheinlich Europas größter Faxdienstleister. Aber das war nicht unser erstes Geschäft. Das meinen ja mal alle, Fax ist älter als E-Mail. Nee, E-Mail ist älter als Fax.
Ja, genau. Und da sind wir ja auch auf Sie gekommen. Sie haben einen netten Brief geschrieben. Ich weiß gar nicht, war der jetzt öffentlich oder nicht, an den jetzigen Digitalminister, Herrn Wildberger. Und da geht es um Faxe. Wir reden heute über Faxe, ist schon sehr interessant, dass wir das tun. Und Sie plädieren dafür, diese immer wieder, es kommt ja immer wieder so als Narrativ, Faxe rausschmeißen, dann ist die Digitalisierung da. Da widersprechen Sie offenbar vehement, oder?
Ja, allein schon deswegen, weil es mal technisch gesehen Fax nicht wirklich analog ist, ne?
Mhm.
Also, das mit dem Fax ist ein Problem. Ich bin da schon ein bisschen emotional. Und zwar nicht nur, weil ich damit auch unter anderem mein Geld verdiene und diverse 100 Arbeitsplätze hier daran hängen, sondern weil es für die Kunden wichtig ist, was der eigentliche Grund hinter jedem guten Geschäft ist. Es ist wichtig für die Kunden. Aber es ist so ein Thema, da fühlt sich irgendwie jeder berufen mitzureden. Ja? Faxe schicken kann jeder. All due respect. Schreiben kann auch jeder. Verkaufen will man nicht, ja. Aber bei dem Fax fühlt sich immer jeder Beruf mitzureden, weil von da hat man so ein bisschen was auch im Privaten davon. Also wenn ich mit Leuten rede und sage, was machst denn du geschäftlich? Und so, ja, wir machen so elektronische Unternehmenskommunikation für große Unternehmen. Wir sichern das ab und wir ermöglichen es ihnen, ob das jetzt zum Beispiel Fax oder E-Mail ist oder SMS, dann sagt jeder mal, Fax, oh, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Fax geschickt habe. Sicher, weißt du, du bist ja auch nicht meine Zielgruppe. Aber meine Kunden machen das.
Warum machen die das? Weil in der Tat hat das Fax ja eigentlich so einen eher schlechten Ruf inzwischen. Also es gibt dann regelmäßig Meldungen, oh, man freut sich, keine Ahnung, die Stadt Köln will bis zum Zeitpunkt X das Faxgerät abschaffen, wenn wir mit Menschen aus Behörden und so sprechen, ist dann auch durchaus mal die Frage, gibt es denn noch Faxgeräte oder sind sie da endlich digital? Das ist ja dann alles so gesehen ein Missverständnis. Also wofür braucht man dann heute noch das Fax? Klären Sie uns auf.
Also erstens ist das mit dem Digital, wie gesagt, das Fax ist digital. Hm. Und wenn ich sage, wir sind ein Faxdienstleister, also wir empfangen und versenden für unsere Kunden so am Tag nicht unter 2 Millionen Faxe. Und die gehen irgendwo hin, aber da ist bei mir nichts im Papier. Also wir fahren insgesamt 6 Rechenzentren über die Welt verteilt. Wir sind tatsächlich, der größte Teil dieses Volumens ist in den USA. Das sind, oh, ich glaube, so 3.500 Server, so um den Dreh, die wir insgesamt für unsere Services haben. Und das Fax wird einfach verwendet, weil es Teil eines Kommunikationsmixes ist. Also je nachdem, in welchem Land man ist, in welcher Branche, mit welchen Geschäftspartnern, Kunden oder Lieferanten man es zu tun hat, setzen Unternehmenskunden unterschiedliche Methode ein, sagen wir mal, zu kommunizieren. Ja, manchmal ist das eine E-Mail, manchmal ist das ein Fax. Weil die meisten Unternehmen nicht sagen, ich will so kommunizieren, sondern ich will gut kommunizieren. Ich will für meine Kunden erreichbar sein, ich will für meine, im Verwaltungssinne, dass der Bürger erreichbar sein, niedrigschwellig erreichbar sein, weil die Unternehmen, die gut kommunizieren, sind auch die, die mehr Geschäft machen. Das hängt auch schlicht an der Kundenzufriedenheit, hier keine Hürden aufzustellen. Und Faxe sind eben einer dieser Mixe. Es gibt auch Leute, wenn sie zum Beispiel, die tun sich einfach schwer mit dem Digitalen. Also wir denken ja immer, wir können das alle. Dann schaut man sich an, wie viele Bürger in Deutschland haben Zugang, also niedrigschwelligen Zugang, können eine Mail schicken. Mein Vater vielleicht, ja. Aber
ja.
Das ist schwierig, ja.
Ja.
Und dann gibt es eben diverse Prozesse und Situationen, wo es nicht so, wie wir sagen, unimodal ist, wo es einfach einen einzigen Weg ist und der ist das dann und den kann man diktieren, sondern oft genug muss man einfach erreichbar sein.
Ich frage jetzt aber nochmal ganz doof für Menschen wie mich, die tatsächlich in ihrem Leben, ich weiß gar nicht, vielleicht einen Fax verschickt habe. Also wirklich nicht oft. Also heißt das Faxgerät von heute sieht dann so aus wie das Faxgerät von vor 10 Jahren? Weil Sie ja eben sagten, für die Leute, die eben das nicht so mit dem Digitalen haben. Aber es ist ja trotzdem digital. Also es ist noch ganz genau mit Nummer eingeben, tippen, Papier einlegen oder es kommt irgendwo raus und so.
Teilweise, ja.
Oder ist es zeitgleich der Kopierer oder so?
Genau.
Oder der Drucker. Mhm.
Genau, das war das ist auch der Witz, den ich mache, wenn man sagt, ich werfe ein Faxgerät aus dem Fenster. So, boah, das wiegt aber nicht unter 40 Kilo, ne?
Mhm.
Also es gibt ja diese ganzen Multifunktionsdrucker, die man heute kauft, die können fast alle auch faxen. Also ein einzelnes Faxgerät, das gibt es eben sehr, sehr selten nur noch. Sondern es ist heute einfach eine Funktion, die ist im Drucker dabei, die wird genutzt oder auch nicht. Aber natürlich sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist einfach eine sichere Übertragung von Dokumenten. Also es geht beim Faxen eigentlich nicht darum, zu faxen, Papier zu verschicken, sondern es geht darum, dass Dokumente hin und her geschickt werden. Und dann braucht man eine Methode, die ist möglichst sicher, die ist möglichst unveränderbar, aber vor allem auch weiß ich, dass es angekommen ist. Ja, das ist der große Punkt. Und manchmal wird das gescannt, weil es auf Papier kommt, und manchmal ist es digital zu digital.
Bei dem Punkt gibt es ja ganz wichtige Sachen noch, die also rechtlich auch, muss man wahrscheinlich noch bedenken, wir reden über Datenschutz und immer noch die teilweise auch unmöglichen Gesetzgebungen in der Richtung. Aber was ich noch mal fragen würde, ein Faxgerät hat doch aus meiner Sicht bestimmt für manche Einrichtungen wie ein Krankenhaus oder so schon noch eine andere Möglichkeit der Direktheit. Es steht da rum, sag ich mal, so auf dem Flur. Man läuft vorbei und mehrmals am Tag und sieht sofort, wenn da was angekommen ist. Da liegt ein Zettel drin. Das war, kennen wir aus alten Filmen, wo dann diese Breaking News für die, oh, hier kommt was Neues. Während ich bei einem digitalen System, ich muss das Handy immer anhaben, ich muss wirklich gucken, dass ich die Nachrichten, die Push-Mitteilung immer anhabe. Ich muss also immer dafür sorgen, dass mich das Handy wirklich gut informiert, während ich hier vorbeilaufe und sehe, dass ein Zettel. Ja,
aber dann muss ich auch vorbeilaufen.
Das tun die in Krankenhäusern. Zum Beispiel hast du einen Flur, eine Krankenschwester ist in dem Flur tätig, die läuft da täglich mehrfach hin und her. Das ist vorgegeben, die kann ja nicht, die kann mal auf Klo gehen, aber ansonsten ist die auf dem Krankenhausflur
am
tätig.
Patienten.
Ja, am Patienten.
Ja, genau. Man darf das nicht immer so von Schreibtischlinksperspektive aussehen und so tun, als würde ganz Deutschland vor dem Computer sitzen und warten, dass eine E-Mail kommt. Das ist bei Weitem nicht so. Die meisten Bürger Deutschlands stehen am Kunden, die stehen am Fließband, die stehen in der Werkstatt, die stehen auf einem Dach. Die brauchen im Zweifelsfall, brauchen die andere Wege, um zu kommunizieren und erreichbar zu sein. Ja? Und ständig Online-Verfügbarkeit, da braucht man jetzt gar keine Witze über Digitalisierungswüste Deutschland und Mittlerer Ring in München machen. Aber es ist nicht so, dass das Internet wirklich überall ist und schnell ist. Ne?
Ja. Aber ich muss da trotzdem nochmal einhaken. Jetzt Beispiel Krankenhaus. Dann kommt da irgendwo so ein Zettel raus. Dann muss aber die Krankenschwester oder der Pfleger oder wer auch immer im Zweifel das Ding dann trotzdem nochmal irgendwo einscannen oder irgendwas eintippen. Und das macht die Prozesse wieder langsamer. Das ist ja das, was wir auch schon oft moniert haben. Dass wir ja eigentlich sagen, es ist doch viel besser, wenn das auf Tablets alles digital abbildbar ist. Zack, zack, zack. Irgendwie durch sichere Cloud-Lösungen verschlüsselt, datenschutzkonform. Deswegen hakt das bei mir im Kopf gerade noch ein bisschen, muss ich sagen.
Naja, das ist dann teilweise wirklich auch die Frage, kann man sich das erlauben? Ist das teuer? Wie niedrigschwellig ist das wieder? Ich bringe jemanden relativ leicht bei, jetzt mal ganz blöd gesagt, auf einem Blatt Papier fünf Sachen anzukreuzen und zu unterschreiben. Ich habe den gesehen, er liegt nach oben, er atmet, Unterschrift. Ja? Wenn Sie das mit einer Tablet-Lösung machen, ist das ein bisschen aufwendiger. Ne? Also abgesehen davon, Sie müssen das Tablet kaufen, das muss abgedatet werden, das muss alle 3 Jahre wird das ausgetauscht und das kostet richtig Unterschied. Aber vor allem, da drauf läuft Software. Wo kommt die her?
Ja, gut.
Irgendjemand muss auch diese Software schreiben. Und wenn wir sagen, das ist alles sicher, dann ist es heutzutage oft so, der Hersteller von der Software oder von den Cloud-Service sagt, es ist sicher, bis der Erste kommt und das Gegenteil beweist.
Und bis es zum Papierstau kommt oder so, kommt ja auch vor. Ne?
Zack, boom, ja, aber das
der
kommt
gute
auch
alte
vor.
Papierstau, dann hängt man da auf
Ransomware.
Und hängt da eine Viertelstunde und versucht, den zu lösen.
Also. Ja, oder auch ganz, ganz praktisch. Also Angriffe auf IT-Infrastrukturen erfolgen primär über E-Mails. Das ist der Standardweg, um eine Firma zu schädigen heute. Typisches Thema ist hier diese Ransomware. Man schickt eine Phishing-Mail, man klickt irgendwo drauf, bumm, ist das infiziert. Das wollen Sie in hochkritischen Systemen nicht riskieren. Also Anbindung ans Internet ist eine heikle Sache. Und das ist nicht über eine Firewall zu lösen oder über E-Mail-Filter. Ich meine, das ist einer meiner größten Geschäftsbereiche, ist E-Mail zu filtern. Sie können keine Garantie abgeben. Wenn Sie einfach nur eine Information von A nach B schicken wollen, muss man darüber nachdenken, Sender, Empfänger, wie teuer darf es sein, wie stark muss es weiterverarbeitet werden. Aber wenn es um das Sehen einer Information, eines Dokumentes geht, ist ein Fax gar nicht so schlecht. Das kostet nicht viel, da kommt an. Und es kommt eh nicht meistens nicht auf Papier an, ja? Aber ich habe eine Backup-Methode.
Und was ist jetzt wirklich noch dran an der Mehr von wegen, die Diskussion Datenschutz, bei einem Faxgerät hätte ich das Problem nicht, obwohl wir sagen, es ist digital. Also eigentlich digitalisieren wir auch die Daten. Sie sind dann irgendwo digital, kommen zwar als Papier wieder raus, aber am Ende habe ich doch dann Daten digitalisiert und müsste eigentlich Datenschutz einhalten. Da gibt es ja immer noch die mühsame Diskussion, das wäre beim Faxgerät nicht so.
Ja, zumal ich hatte das auch schon mal bei einem Arzt, der mir das nicht faxen wollte, weil ich kein persönliches Faxgerät hatte, weil hier irgendwo die Firma, dann liest es halt XY im Zweifel.
Ja, aber also das ist tatsächlich so. Also Fax ist eine digitale Technologie. Und natürlich wird das auch über digitale heute, also ISDN ist auch digital, ne? Telefonleitungen oder eben VoIP heutzutage alles übertragen. Das ist alles ein digitaler Datenstrom. Und ich weiß im Zweifelsfall auch nicht, wie kommt das hinten an. Das ist definitiv, natürlich muss man immer wissen, Ende, was ist da dazwischen. Der große Punkt ist tatsächlich, E-Mails liegen irgendwo. Man weiß es nicht, ja, wie E-Mails laufen. Mails können irgendwo zwischengespeichert werden. Ein Fax ist im Normalfall eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das wird nicht zwischengespeichert. Das ist kein Store-and-Forward-Dienst, sagen wir hier für E-Mail. Eine E-Mail geht immer auf einen Server, auf den nächsten Server, den nächsten Server und ich weiß nicht, wo liegt das. Und überall, wo das liegt, kann potenziell einer draufschauen. Verschlüsselung und E-Mail, ja, damit beschäftigen wir uns erst seit 25 Jahren. Das ist eine endlose Geschichte. Theoretisch ja, praktisch nein. Mhm. Es gab keine User-Akzeptanz, verschlüsselte E-Mails. Transport ja, Abspeichern nein. Schwierig. Wenn Sie sich anschauen, was für Datenskandale es in den letzten Datenschutzskandale in den letzten Jahren gegeben hat, wo dann plötzlich rauskam, dass beim großen Mail-Dienstleister alle mitlesen können, was da für Kundenmails sind, da wollen Sie manche Daten nicht haben, wie zum Beispiel Patientendaten. Mhm. Das Fax ist Punkt zu Punkt. Also das hat schon, man kann immer darüber diskutieren. Ja, aber in der Realität, wie ist das ausgeprägt? Aber ich würde schon auch im Default sagen, datenschutztechnisch weniger gefährdet. Vorausgesetzt, Dienstleister dazwischen und so weiter. Aber hier ist es eben mehr Punkt zu Punkt. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist tatsächlich, wenn Sie eine Mail schicken, dann wissen Sie, dass die weg ist. Zum nächsten Server. Aber ob das angekommen ist, das wissen Sie nicht.
Ja, meistens nicht. Nein.
Wenn, es gibt Situationen im Geschäftsleben und im Privatleben, da wollen Sie wissen, dass, dann wollen Sie einen Nachweis haben, der hat's. Und das ist eben bei Fax geklärt. Das ist eingegangen, ja. Also die Kündigung vom Abo, dass man sich gar nicht erinnert, dass man es abgeschlossen hat. Das ist bei Fax einfach mal ein Stress weniger. Der Nachweis ist leicht zu führen.
Okay.
Ja. Bei E-Mail ist das sehr schwierig.
Aber der Argumentation folgend bräuchten wir ja eigentlich wieder mehr digitale, also papierlose Faxe, sagen wir es mal so, papierlose Faxe.
Ach, wissen Sie, das würde ich ja gar nicht dazu plädieren. Ich würde einfach dazu plädieren, hier ein bisschen die Ideologie rauszunehmen und zu sagen, lass doch den Markt entscheiden. Ja? Lass die Kunden und die Empfänger entscheiden, wie wollen die miteinander kommunizieren. Und sich dann überlegen, wie wichtig ist das, auf mehreren Kanälen verfügbar zu sein. Manche Unternehmen wollen per WhatsApp verfügbar sein. Ja, fein. Ja, wenn die das datenschutztechnisch geregelt bekommen, dann sollen sie doch. Aber wenn manche sagen, ich brauche auch hier einen Fax, weil ich habe hier Gehörlose zum Beispiel in der Behörde oder ich habe eben nicht IT-getriebene Sachen wie Pflegedienst der Krankenversicherung. Mhm. Und das funktioniert für die und es ist datenschutztechnisch halbwegs unter Kontrolle. Muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Dann würde ich dafür plädieren, ja, ich meine, wo gibt's jetzt hier ein Aufregepotenzial? Mhm. Wo ist denn volkswirtschaftlich was zu holen, wenn ich sage, ach, ich schmeiße Faxgeräte aus dem Fenster? Dafür kann ich PR-technisch was holen, aber eigentlich, ich meine, was gibt's für ein Potenzial?
Jetzt denke ich, haben Sie ja auch Kontakte in Politik und ja auch Bürokratie, sage ich mal im weitesten Sinne.
Kontakt in die Bürokratie.
Naja, bei der Herr Wildberger soll ja auch die entbürokratisieren. Dazu kommt ja gerne die Überschrift Faxgerät raus. Das ist ja dann immer. Aber wie schätzen Sie das ein? Was müsste dafür passieren, um die Behörden wirklich in dem Sinne zu entbürokratisieren, wenn man technologisch das mal denkt? Über welche Corona erinnern wir uns alle, was wir so mitbekommen haben, wie die Ämter dort gearbeitet haben. Manche mit Excel-Tabellen, andere haben es handschriftlich Tabellen ausgefüllt, um die Zahlen irgendwie zu. Das war ja Irrsinn. Faxe haben wir noch gar nicht gesprochen darüber, aber wo fängt man da an und wo hört man auf, wenn man diese Aufgabe übernimmt?
Uiuiui. Also mit dem Corona muss man sagen, ich bin ja wirklich sehr, sehr großer Föderalismus-Fan. Ja? Weil Föderalismus bedeutet auch nicht, wir machen einen einzigen Fehler für alle. Da mache ich lieber unterschiedliche Fehler für mehrere. Habe ich noch eine Chance zu lernen. Ja? Aber es wird oft in Deutschland vor allem versucht, zu weite Schritte zu gehen. Wenn ich mir die Amerikaner anschaue, ich habe ja sehr viel Geschäft auch in den USA, sagen die Amerikaner, Innovation ist was gut ist für den Kunden. Mhm. Prozessverbesserung für den Kunden, das nennen die Innovation. Wir reden über ganz andere Sachen. Wir reden über Knöpfe und Funktionen, aber wir reden nicht über den Kunden oder über den Bürger. Was ist besser für den? Und das ist genau der Fehler, der hier auch gemacht wird. Man denkt nicht daran, wie kann ich über einfache Schritte, die ich auch hinbekomme, hier einen besseren Kundendienst, besseren Bürgerdienst hinbringen, sondern wir reden über Big Picture. Also gefrotzelt reden wir Deutschen immer über Revolution. Politisch haben wir das auch nie wirklich hingekriegt, ne? Mit den Revolutionen. Und dann machen wir eigentlich doch einfach so weiter. Andere Länder, von denen wir meinen, die wären je extrem innovativ, machen einfach eine Politik der kleinen Schritte. Die gehen von diesem zu diesem zu diesem. Weil wenn ich jetzt dieses Thema Entbürokratisierung wirklich groß mache, dann fängt es ja erstmal bei der Identifizierung, bei der Authentifizierung an. Wissen, mit wem habe ich es zu tun? Da muss ich über Datenaustauschformate reden. Von wegen, können wir uns darauf einigen, wie wir Daten austauschen? Aber dann muss ich wieder sagen, woher weiß ich, dass wenn ich diese Daten von, in Bayern ist ja alles super, wissen Sie, ne? Sind wir uns hier ist alles gut geregelt und man passt auf uns auf. Also ich weiß, bei meinem Landesvater sind meine Daten sicher, aber wenn die dann nach Hessen gehen, also, woher weiß ich denn, nicht, dass da einer aus Hanau meine Daten sieht, nicht ja? Und ich weiß nichts davon. Und ja gut, also so weit wollen wir nicht gehen, das ist schon polemisch. Aber das ist ein großes Vorhaben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland uns zu viel vornehmen. Ja, wir wollen die Verkehrsrevolution ausrufen und dann kriegen wir es nicht hin, dass einfach mal eine Ankunftszeit von der S-Bahn halbwegs stimmt. Ja? Mhm. Weil der Plan zu ambitioniert ist. Ich glaube, damit wird es anfangen. Aber vor allem sollte man als Politik meiner tiefen Überzeugung nach nicht immer den Klugscheißer-Wettbewerb mit der Wirtschaft gewinnen wollen. Und vor allem nicht mit den Technikern. Wenn die Politik sich darauf konzentrieren würde, zu sagen, da wollen wir hin, das ist das gemeinsame Ziel, das wir erreichen wollen. Und jetzt kommt ihr doch mal und macht mal einen Vorschlag. Was könnt ihr tun in der Wirtschaft, damit wir da hinkommen? Glaube ich, würden wir ein bisschen besser vorwärts kommen.
Vielleicht letzte Frage, so langsam, weil Stichwort USA jetzt gefallen ist, wo Sie ja auch viel unterwegs sind. Wie kommunizieren da denn die Unternehmen? Also auch noch viel per Fax oder ist das da out?
Viel mehr als bei uns. In Deutschland sind die Arbeitskosten wesentlich höher, der Automatisierungsdruck höher. In Deutschland haben wir tatsächlich ganz wenige Faxe, die vom Arbeitsplatz, so Mensch schreibt ein Fax, verschickt werden über unsere Systeme. In Deutschland kommt es aus irgendeinem Backend-System, aus einem SAP-Warenwirtschaftssystem und das ist alles schon automatisiert. Da sprechen eigentlich Maschinen mit Maschinen über etwas, was der Mensch auch lesen kann. In den USA haben sie wesentlich mehr manuelle Prozesse. Es ist auch kulturell ein bisschen anders. Die Deutschen denken in Daten, die Amerikaner, nicht nur die Amerikaner, denken eher so in Dokumenten. Wir reden über den Inhalt und die reden über die Form. Und da ist, es wird noch krass viel gefaxt, wesentlich mehr als bei uns. Also gerade das US beim Gesundheitswesen, ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Prozentpunkte mehr Anteil an dem hätte, weil es so viel ist.
Okay. Und jetzt vielleicht die allerletzte Frage. Man fragt ja sonst so gerne, wenn Sie jetzt Digitalminister wären, aber so weit wollen wir nicht gehen. Aber was würden Sie sich wünschen? Noch hat er keinen Aufschlag gemacht. Also ich habe zumindest noch nichts gehört. Also ich warte ja immer schon drauf, dass irgendwann mal was kommt. Jetzt, das ist mein Plan. Bis Ende Legislatur mache ich dies oder jenes. Was würden Sie sich vorstellen? Drei Punkte, die er jetzt sofort angehen muss, um vorwärts zu kommen.
Drei Punkte, die man sofort angehen muss. Man muss nochmal drüber nachdenken, was wir mit den E-Invoicing erreichen wollen. Man muss eine Balance finden zwischen Kontrolle, legitimer Kontrolle, die der Staat haben möchte, über zum Beispiel seine Finanzdatenströme, und Abbildbarkeit und Nachbildbarkeit durch die Unternehmen. Man muss nochmal drüber nachdenken, ob eine Firma mit 250 Mitarbeitern wirklich die gleichen Reportingpflichten hätte, zum Beispiel bei IT-Security wie ein DAX-Konzern. Das ist momentan so. Das wäre der zweite Punkt. Im dritten Punkt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, wäre die beste Förderung des IT- und Softwarestandorts Deutschland mehr bei deutschen und europäischen Unternehmen zu kaufen.
Ja.
Es mangelt in Deutschland nicht an Fremdkapital, um Unternehmen groß zu machen, sondern es mangelt an lokalen Kunden. Und wenn der Staat auch sich nicht darauf ein bisschen stärker einstellt, bei lokalen Anbietern zu kaufen, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das dann auch mit einer auf deutsche Zwecke angepassten Digitalisierungsunterstützung durch unsere, durch meine eigene Industrie nicht klappt. Mhm. Weil damit verhindere ich einfach Innovation am sichersten, indem ich nichts kaufe.
Ja.
Der Staat muss also da etwas aktiver werden, sagt Martin Hager. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ich bedanke mich.